Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Podcast für alle, die sich das Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus zu Herzen nehmen. Hier lernst du wertvolle Tipps und Erfahrungen, die du in deinem Leben praktisch anwenden kannst. Mein Name ist Thomas Brandon Kovac, auch bekannt als Thomas der Sparkojote. Ich bin Unternehmer und führe den größten Schweizer Finanz-YouTube-Kanal und Finanzblog sparkojote.ch. Herzlich willkommen zum Dividendendonnerstag, zur größten, besten Dividendendonnerstag-Live-Show im gesamten Dachraum mit Feuerwerk und
und auch der interaktivsten. Frohes Neues, liebe Leute. Ich hoffe, wir hoffen, ihr seid alle super geschmeidig gerutscht.
Und ja, Max Schweiz, wir sind pünktlich gestartet um 19 Uhr. Ja. Damit seid gegrüßt Joachim Blatt, Theodor Josef Eisenring, Hans Huck der Dritte, Mr. Frankie, Mario, Lars Meinecke, Jason Stone. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht. Wir werden heute ein Portfolio vom lieben Joker uns angucken, was fast 300.000 Euro groß oder schwer ist. Also wirklich wieder ein Dickschiff am Start direkt zum neuen Jahr, um Motivation zu tanken. Ich denke, wir werden auch, glaube ich, heute in der zweiten Hälfte vielleicht noch so ein bisschen auch über den Jahresausblick und vielleicht noch über persönliche Ziele sprechen. So werden wir in der Q&A-Runde drüber kommen. Aber springen wir doch direkt rein, oder?
Machen wir gerne. Soll ich mal vorlesen, ja?
Auf jeden Fall.
Also, das ist tatsächlich der liebe Joker hat uns geschrieben und ich fand ganz lustig das Wortspiel, er hat nämlich auch einen Joker gezogen, so finde ich. Hallo Thomas, hallo Johannes, da ich gerne euren Dividendendonnerstag schaue und ihr in einem eurer letzten Streams nach neuen Portfolios gefragt habt, habe ich mich dazu entschieden, euch meins auch mal einzusenden. Zu mir, ich bin 45 Jahre alt und angestellt. Und lebe in einer abbezahlten Eigentumswohnung und kann daher momentan monatlich 2.500 Euro investieren. Mein Ziel ist es, in 10 bis 12 Jahren nicht mehr zwingend arbeiten gehen zu müssen. Ich investiere mittlerweile fast ausschließlich in Welt-ETFs. Diese bespare ich monatlich per Sparplan. Zweimal 1.000 Euro und einmal 100 Euro und Einzelinvestments ca. 400 Euro. Ich habe noch einige ältere ETFs im Portfolio, welche zur damaligen Zeit, als es noch keine kostenfreien Sparpläne gab, als Aktionsprodukte für einen gewissen Zeitraum kostenfrei bespart werden konnten. Kennen wir alle noch diese Zeit, glaube ich. Also ich kenne die noch sehr gut. Diese werden nicht mehr bespart. In Einzelaktien investiere ich nur noch in Ausnahmefällen und mit kleinem Geld, da diese im langfristigen Vergleich schlechter abgeschnitten haben als meine ETFs. Meine durchschnittlichen monatlichen Nettodividenden werden 2023 bei ca. 300 Euro liegen. Die Verrechnungs- und Tagesgeldkonten habe ich nicht in die Portfolioberechnung mit einbezogen, da diese Positionen meinen risikofreien Anteil darstellen, inklusive eines Anteils, den ich in schwachen Marktlagen noch investieren kann. Diese Konten werden momentan mit 2,6 bzw. 3% verzinst. Viele Grüße, Joker.
Ja, also sehr, sehr stark schon mal, wie viel er da monatlich investieren kann. Daher wahrscheinlich auch eben die Summe, die jetzt hier mittlerweile zusammengekommen sind, deutlich über eine 250.000 Euro gesamthaft gesehen auf sein Gesamtportfolio. Das ist inklusive, wer es wundern mag, inklusive seinen Cash-Beständen, denn er hat aktuell eine Cash-Position, wenn ich das richtig sehe, von 64.000 Euro. Und der Rest ist eben investiert hauptsächlich in ETFs. Wir haben vorhin, glaube ich, schon drüber so ein bisschen diskutiert. Es geht so um dieses Dashboard hier, was sehr, sehr, sehr ausgetüftelt ist und extrem viele Dashboards hat. Wir haben uns, denke ich mal, darauf geeinigt, dass wir beim Dashboard selber bleiben, weil das die beste Übersicht ist, denke ich mal. Hier sieht man relativ gut, was er gemeint hat, auch im Text. Mit ETFs hat er generell besser performt die letzten Jahre als mit seinen eigenen Anlagen, sprich Einzelaktien, wenn ich das richtig verstehe. Also zum Beispiel 2023 hat er minus 3,9% mit den Einzelaktien gemacht und 17,9% mit seinen ETFs. Und dasselbe gilt auch für das vorherige Jahr, das vorvorherige Jahr, mit Ausnahme von 2019 und 2020 war er dort besser, aber ansonsten die letzten drei Jahre war er halt eben schlechter, und zwar deutlich schlechter mit seinen Einzelaktien. Das verstehe ich dann auch. Und das sind auch sehr rational gesehen, dann zu erkennen, hey, dann packe ich einfach den großen Teil halt eben in ETF, wenn das besser läuft.
Ja, das ist auf jeden Fall der sehr rationale Teil, den muss man hier wirklich zugute halten, dass da diese Entscheidung gefallen ist. Wir haben das ja häufig hier im Dividenden-Donnerstag, dass man häufiger mal sieht, ne, die Aktien an sich, der Aktienanteil performt so ein bisschen schlechter, als jetzt der Gesamtmarkt das machen würde. Und dann ist es häufig gar nicht so leicht, habe ich das Gefühl, auch für die Leute sich dann zu entscheiden, okay, dann mache ich hauptsächlich ETFs, weil dann hast du halt das Gefühl, okay, man ist dann wirklich so passiv irgendwie dabei und man hat eigentlich mehr Bock, da was zu machen. Von daher habe ich mir halt gedacht, ja, das sieht eigentlich auch relativ stark nach Core Satellite aus. War so meine erste Assoziation. Wir haben, wie du gesagt hast, hier einen großen Teil Vanguard FTSE All World, 40%, und dann nochmal 35, also insgesamt hier 75% aus ETFs. Jetzt habe ich gar nicht gesagt, wie viel der 35%, also was das ist. Das ist hier der Vanguard FTSE Developed World. Das heißt, hier wird also der liebe Joker priorisiert hier sozusagen die Industrieländer stärker und hat in seinen ETFs nur einen, ja, also deutlich kleineren Anteil Emerging Markets dann mit dabei. Das ist so die Strategie, die ich jetzt dahinter sehe, zwischen diesen, also der Aufteilung der beiden großen ETFs. Finde ich jetzt also es ist wirklich Geschmackssache, finde ich. Wichtig ist einfach, glaube ich, nur, dass man wenigstens irgendwie in den Emerging Markets tatsächlich noch mit drin ist, auch wenn das jetzt bei der Aufteilung, glaube ich, war tatsächlich, also wahrscheinlich so schätzungsweise 3% oder so, vielleicht nur noch ausmacht. Das ist dann schon wenig. Aber besser diese Richtung als andersrum. Ich habe es privat tatsächlich auch schon andersrum gesehen, wo dann nur Emerging Markets bespart wurden und die Industrieländer komplett außen vor gelassen wurden. Da habe ich erstmal gesagt, also nee, das ist so die falsche Richtung. Jetzt würde ich erstmal empfehlen, erstmal nur noch in Industrieländer zu investieren, um dieses, ja, Gleichgewicht kann man das ja gar nicht nennen, also dieses extreme Ungleichgewicht wieder so ein bisschen auszugleichen. Und genau, also im groben Core Satellite, wir haben einen Core, die beiden großen ETFs und dann noch die kleineren Positionen hier, die bestehen aus einzelnen Aktien, sowas wie Novo Nordisk, Realty Income, PayPal, Wisdom Tree, Canadian National Railway. Ich glaube, das ist so ein typisch, also so ein Dividendentitel, ne? Volkswagen haben wir dabei, Bayer und Next Era Energy tatsächlich auch. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht gehabt. Fand ich auch einen spannenden Titel. Der ist auch richtig gut abgegangen. Vor 2, 3 Jahren oder so war das, als ich mich damit beschäftigt habe. Da hab ich, es ist so also ein amerikanischer Energieunternehmen, die halt ursprünglich aus Kernenergie, glaube ich, kommen und jetzt aber gucken sie, dass sie Solarenergie massiv ausbauen. Ja, deswegen schwimmen die so ein bisschen mit in diesem erneuerbaren Energie-Hype.
Ich verwende als Schweizer den Aktienbroker Swissquote. Kunden können die Swissquote Lounge in Zürich, Bern und Gland kostenlos besuchen. Dort gibt es gratis Kaffee und Schokolade. Wenn du ein Swissquote-Depot eröffnest, besuche sparkoyote.ch/swissquote und verwende dabei den Aktionscode MKT-Sparkoyote, um 100 Franken Trading Credits zu erhalten. Gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Shownotes. Was ich jetzt vielleicht auch nochmal hier angucken möchte, ist, also die Anlagekategorien, wenn man Cash mit reinnimmt, nochmal, dann sind das 67% in ETFs, knapp 10% in Einzelaktien und ungefähr 23% von seinem, also Portfolio sind halt Cash. Also er hat eine relativ hohe Cashquote. sehe ich per se nichts dagegen. Also, das ist schon ordentlich. Ich gehe mal davon aus, dass er seinen Notgroschen auch da trackt. Das ist also nicht nur das Verrechnungskonto, sondern vermute ich mal auch der Notgroschen. Vollkommen okay. Was ich jetzt hier, also ich meine, er hat ja selber schon relativ gut erkannt, okay, mit den Einzelaktien, da läuft es jetzt nicht so dolle. Ja. Und die sind ja doch schon trotzdem 10% vom Portfolio. Meine Frage ist hier, warum hat man den Anteil dann immer noch drin? Ist es einfach so, dass man den einfach behalten möchte oder einfach nur leicht weiter ausbauen möchte, den Spieltrieb so ein bisschen stillen möchte? Oder ja, aber warum hat man diesen Einzelaktienanteil mit drin, wenn man jetzt die letzten 3 Jahre, wie er auch selber sagt, das deutlich schwieriger auch für ihn ist, weshalb er auch mehr in ETFs rein steckt? Das ist dann so die nächste, das wäre so der nächste Step. Ja, weil man muss sich überlegen, 20, nehmen wir an, das sind diese 10% sind ungefähr, ja, was sind das, 28.000 oder so, oder 25.000. Er hat mit den Einzelaktien minus 3,9% gemacht. Das seht ihr in der Jahresrendite-Heatmap unten rechts. Und mit einem ETF oder mit einem ETF hätte er 17,9% gemacht. Das sind letztendlich dann doch nochmal so gut 6.000 € plus minus Rendite, die er nicht gemacht hat, effektiv. Also wäre dieses Geld, diese 25.000 in ETFs investiert gewesen, hätte er ein größeres Delta. Denn über die letzten 5 Jahre hat er 32.000 € Gewinn gemacht in absoluten Zahlen. Hätte er aber die Einzelaktien nicht gehabt, nur für alleine dieses Jahr und alles in dieselben ETFs drin gehabt, dann hätte er jetzt einfach gerechnet sogar 38.000 € Delta. Das ist halt etwas, das muss man sich oder bewusst sein. Das ist ein deutlich höherer Gewinn. Über irgendwie 20% mehr Gewinn im Delta sozusagen wäre das, hätte er jetzt diese Einzelaktien nicht sozusagen.
Es würde dann sozusagen die Geschwindigkeit des Kapitalanhäufens noch beschleunigt. Das stimmt. So, wenn ich mir das angucke, dann sehe ich da auch, also sehe ich so ein bisschen Parallelen zu mir. Ich habe mal bei dem Diagramm jetzt oben als Datenreihe noch Aktien hinzugefügt. Und da sieht man, wie es so hoch ging, also wie in Aktien investiert wurde, bis Mitte 2021 ist, glaube ich, so der Hochpunkt, kann man sagen. Und seitdem schrumpft der Anteil aktiv. Also weiß ich jetzt nicht, ob das nur die Kursverluste sind oder ob hier auch aktiv jetzt verkauft wurde. Das sehe ich hier gerade an dieser Kurve nicht. Aber so ähnlich sieht es bei mir auch aus, aber halt noch krasser. Also weil ich habe zwar auch lange gebraucht, um aus den Einzelaktien rauszukommen. Ich habe mir viel Zeit gegeben, wahrscheinlich zu viel Zeit und auch Rendite dadurch verschenkt. Klar, könnte er sich natürlich überlegen, ob er das noch forcieren möchte oder ob er seine Einzelaktienauswahl nochmal also überdenkt und die Strategie da umstellt. Was da aktuell wahrscheinlich der Fall ist, ist einfach so, ja, ich hab das, woran ich noch festhalten möchte, habe ich halt noch drin und mache mir jetzt nicht so groß Gedanken tatsächlich über die Rendite, sondern aus irgendeinem Grund will ich halt an Volkswagen festhalten. Aus irgendeinem Grund glaube ich, dass Canadian National Railway mit knapp 1% in meinem Portfolio noch was bringt. Vielleicht freue ich mich über die Dividende, die praktischerweise gerade an meinem Geburtstag auch noch kommt, weißt du? I don't know.
Ist dir die Dividende jetzt in
Aber ja.
diesem Fall 6.000 € wert für dieses Jahr?
Nein, also das ist ja auch nicht mehr meine Herangehensweise beim Satellite. Das ist hier eher so eine Mischung, glaube ich, worüber der Joker sich noch klar werden muss, was ihm das wahrscheinlich selber bringt. Weil es ist eine bunte Mischung. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich versuche mit dem Core, Quatsch, mit dem, jetzt komme ich immer nicht auf den Satellite-Namen hier. Was ich mit dem Satellite möchte, wenn ich zum Beispiel outperformen möchte, dann klar, dann packe ich mir entsprechende Aktien da rein, die auch das Potenzial haben, outzuperformen. Ich glaube, ich weiß nicht, da kann man natürlich immer drüber diskutieren, inwiefern glaubt man jetzt, dass Volkswagen dass das wahrscheinlich ist, dass sie outperformen. Ich persönlich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. So, die werden gerade halt aufgefressen von chinesischen Autobauern, von Tesla, die irgendwie gute Autos also bessere Autos zu einem günstigeren Preis machen können. Volkswagen hat es auch ein bisschen offenbar verpennt, sich einzukaufen und zu investieren. Also die sehe ich da gerade weniger. Realty Income ist so ein, der geht mit dem Markt. PayPal habe ich aktuell keine Ahnung. Canadian National Railway ist wahrscheinlich einfach eine Dividendenaktie. Die wird wahrscheinlich nicht outperformen. Lehne ich mich aus dem Fenster. Novo Nordisk finde ich spannend. Ne? Weil
Also,
die haben ja jetzt dieses Abnehmmittel da, wo du dann keinen Hunger mehr hast und dann isst du auch weniger Junk. So, die haben ein ganz interessantes Medikament rausgebracht und das ist eine interessante Sparte, finde ich, auch für die
ich
Zukunft,
habe mir
weil
aber
jetzt
jetzt
mit
das mal trotzdem
KI und so.
angeguckt. Ich meine, er hat mit beiden ETFs effektiv am meisten Gewinn. Im Developed
Das ist
World hat
klar.
er 13.000
Das ist eh
Gewinn
klar.
und FTSE All World 7.000
Das ist eh
Gewinn.
klar.
Dann kommt aber schon Novo Nordisk, dann PayPal und dann wird es immer
Okay.
kleiner. Und also das Ding ist, also er hat jetzt, also erst die Selbstdiagnose bei seinem Portfolio wurde gemacht. Und die wurde wahrscheinlich in den letzten paar Monaten oder in den letzten 12 Monaten gemacht, weil er gesehen hat, hey, 2021 lief kacke, 2022 lief noch beschissener und 2023 lief richtig lost, obwohl 2023 ein relativ gutes Jahr gewesen ist, so gesehen, ja. Und das heißt, hier wurde definitiv schon dieser Schalter umgelegt. Nur sehe ich jetzt halt hier, man kann halt wirklich viel Potenzial nochmal rausziehen, weil man muss sich überlegen, wenn ich mir jetzt die Rendite hier anschaue, ist das über die letzten 3 Jahre mit seinen Einzelaktien und da wurde es ja auch immer weniger mit den Einzelaktien. Das sieht man ja auch eben gut am Diagramm, was du vorhin erwähnt hast. Das habe ich hier auch eingeblendet. Das ist so, ich mache mal kurz die Linie eine andere Farbe, dass man das, glaube ich, besser sieht, irgendwie in Rot oder so. Ist auf jeden Fall die rote Linie. Und da sieht man, dass sein Einzelaktienanteil von 50.000 auf mittlerweile die Hälfte geschrumpft ist, 26.000. Und ich sag's so, wie es ist. Das ist über die letzten 3 Jahre zwischen 20.000 und 30.000 gewesen, die er nicht an Rendite gemacht hat oder weniger im Portfolio hat. Das heißt, er wäre jetzt schon mit hoher Wahrscheinlichkeit, hätte er das nur in ETFs reingepackt, bei 300.000 plus schon. Weil jetzt ist er bei 281.000 oder so. Also die 19.000 hätte er locker geschafft. Und er erkennt das jetzt. Es ist die Frage, okay, wie geht's weiter mit dem lieben Joker? Möchte er jetzt sagen, hey, ich belasse das mit den Einzelaktien, ich lasse das so, wie es ist, ich berühre es einfach nicht. Er schreibt ja auch selber, er kauft eigentlich praktisch keine Einzelaktien mehr, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, sondern hauptsächlich ETFs. Würde ich auch so beibehalten oder sogar sagen, hey, Einzelaktien mal einfach komplett außen vor lassen, wenn es halt nicht funktioniert und oder klappt. Und dann halt sich überlegen, hey, du hast halt mit diesen 25 oder eben 26.000, was gerade eben aktuell investiert ist, definitiv Opportunitätskosten, weil du keine Rendite jetzt mit diesem Geld gerade machst, obwohl du damit Rendite machen könntest. Und das ist halt eben so ein wichtiger Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf, eben diese Opportunitätskosten, dass das Geld, es ist genau das gleiche wie, er hat eine hohe Cash-Position, die nicht investiert ist. Auch da hat er Opportunitätskosten. Da bin ich persönlich aber der Meinung, Cash kann halt eben Möglichkeiten bieten und eine gewisse Sicherheit geben, wo es einem dann vielleicht auch wert ist, dieses sichere oder vermeintlich sichere Cash, sozusagen diese Liquidität sicher zu haben, ohne Kredit. Und das hat halt ein gewisses Sicherheitsgefühl, kann ich verstehen. Bei den Aktien hingegen, die sind immerhin, egal welche Aktie du hast, volatil. Klar kannst du sie sofort veräußern, sie sind liquide, aber das würde ich jetzt nicht gleichsetzen wie mit einer Cash-Reserve, sondern das komplett anders eingliedern. Darum, das Cash finde ich jetzt nicht sonderlich schlimm, auch wenn es wirklich sehr viel ist, also fast ein Viertel vom Portfolio. Aber bei den Einzelaktien würde ich, bin ich ganz ehrlich, würde ich sogar komplett nach und nach einfach alles umschichten in die ETFs, in seine zwei Haupt-ETFs und dann that's it. Ja. Ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung aufgrund der vergangenen Performance, die man über die letzten 3 Jahre hier bei ihm transparent sieht. Und für alle, die jetzt noch dazu gejoint sind, ein gutes neues. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht. Ich habe gesehen, Ren ist auch am Start und El Patron, auch viele weitere sind dazugekommen. Seid gegrüßt. Hoffentlich seid ihr gut gerutscht. Wenn ihr euer Portfolio hier sehen wollt, schickt das gerne an info@sparkoyote.ch mit eurer Vorstellung als PDF und lasst gerne einen Daumen nach oben da, meine Lieben.
Exakt. Ich freue mich auch gerade total, weil ich sehe den Chat wieder. Ich wollte schon fragen, was los ist bei mir. Ich habe aktualisiert, aktualisiert des Todes, habe die ganzen Erweiterungen irgendwie ausgemacht, die ich hier bei YouTube laufen habe. Und jetzt langsam nach dreimal weiterem Aktualisieren sehe ich den Chat. Genial. Frohes Neues.
Wenn ich dies nachlese, schreibt drin und nun live dabei bin, Joker zeigt mir, wie es geht. Raus aus Aktien, rein in ETF. Also letztendlich ist man immer noch in Aktien, aber eben diversifizierter. Ich denke, es ist halt so für Einzelaktien, da muss man einfach genug Zeit rein investieren. Und klar, ich bin ganz ehrlich, da ist wahrscheinlich auch irgendwo eine Portion Glück dabei, dass man die richtigen Picks halt auch hat. Ja, definitiv. Aber ich glaube, auch der Zeitfaktor ist eine wesentliche Rolle. Also je mehr Zeit du da investierst, umso mehr Rendite könntest du machen. Ja. Und es gibt ja so ein Sprichwort von Warren Buffett. Ich glaube, ich krieg's nicht hin alleine, aber es geht im Prinzip so nach dem Motto, Diversifikation ist für die Ignoranten und die, die fokussiert investieren, bauen Vermögen auf. Meine Güte, ich habe es komplett verschissen, das Zitat.
Aber die Bedeutung ist ungefähr so.
Ja, ich muss das jetzt raussuchen, weil sonst checken die Leute das, glaube ich, nicht. Hier. Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you're doing. Und ja, okay, jetzt habe ich das ist nicht das richtige Zitat, richtig geil. Ich krieg's nicht hin.
Aber es ist trotzdem gut.
Oh
Ich finde
Mann.
das Zitat auch gut.
Ja, ich bin komplett durch hier. Ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht. Diversifikation. Auf jeden Fall geht es darum, wenn man fokussiert investiert, kann man eine höhere Rendite machen, aber man geht höhere Risiken ein. Das ist so die Kernmessage am Ende des Tages.
Ja. Ja, ich wollte auch sagen, ich würd da gar nicht so hart ins Gericht gehen jetzt unbedingt und jetzt sagen, du musst jetzt alles in ETFs, weil du warst in der Vergangenheit schlecht mit einzelnen Aktien. Man muss halt Einzelaktien haben, um auch die Chance zu haben, damit out zu performen. Aber der Aspekt, sich damit zu beschäftigen und da natürlich eine Strategie zu haben, bei der man sich dann auch begründet, relativ sicher sein kann, ja, dass es wirklich da möglich ist, auch damit out zu performen. Und das ist, ich glaube, die Auswahl, die wir jetzt da drin haben, ist noch so eine bunte Mische, wie gesagt, von mich fasziniert das, mich fasziniert dies, da möchte ich einfach mal rein und da ist im Moment noch relativ viel drin. Und wenn der Joker in Einzelaktien bleiben möchte auch, dann wirst du wahrscheinlich zustimmen, einfach nochmal da die Strategie überarbeiten und wahrscheinlich auch da ordentlich nochmal umswitchen
Ja.
an dem Zeug, was da aktuell an Einzelaktien drin ist.
Aber grundsätzlich, also ich meine, ist halt tatsächlich ein Core Satellite wieder mal und zeigt auch mit der Performance, dass es relativ gut gelaufen ist. Kann man also an dieser Stelle auch sagen, dass seine Aufteilung relativ gut ist, weil er hat dadurch, dass er den Developed World auch so hoch gewichtet hat, tatsächlich eine Überrendite gemacht. Weil wenn er jetzt nur den Vanguard FTSE All World genommen hätte, der allein hätte tatsächlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, weniger Rendite gemacht. Also dadurch, also mit seiner Aufteilung, so wie er das macht, hat er sogar eine Überrendite erzielt, weil er halt diese zwei spezifischen Haupt-ETFs gewählt hat. In dieser
Ja,
Kombination und in dieser Aufteilung.
das
Also,
war definitiv nicht blöd in der
ja.
Vergangenheit.
Also, mein Schlussfazit so ein bisschen für dieses Portfolio ist, weitermachen so wie bisher, Einzelaktien eher so Finger von lassen oder man möchte das nochmal komplett neu angehen mit einer anderen Strategie und auch mehr Zeit investieren. Aber ja, letztendlich ist es immer einem selbst überlassen, denn es geht immer ums eigene Geld.
Ja. Genau, und den Kommentar fand ich gerade noch hier nochmal spannend, auf die Vorabpauschale hinzuweisen. Das meinte Jason Stone, glaube ich, gerade, weil wir jetzt ja tatsächlich Zinsen über Null hatten, und dann ist für uns in Deutschland natürlich auch, ja, kann jetzt natürlich Vorabpauschale tatsächlich anfallen auf ETFs, auch welche, die nicht, Dividenden ausschütten, das heißt die thesaurierenden Kollegen, auch da muss man dann ein bisschen was vorab bezahlen. Und das ist bei so hohen Summen, das habe ich immer noch gar nicht auf dem Schirm, weil mein Portfolio ist in der Gegend noch nicht. Aber das stimmt. Also da muss man sich wahrscheinlich schon so ein bisschen drauf vorbereiten, weil eigentlich sind das keine hohen Summen, ne? Wenn du gerade jetzt startest und so weiter, dann ist es gar kein Problem, weil du hast ja einen Steuerfreibetrag, da fällt das meistens noch direkt alles mit rein. Aber jetzt dann bei knapp 300k, ja, kann man sich das wahrscheinlich schon mal anschauen, was einen da erwartet. Und ich weiß gar nicht, wann da jetzt da, also es ist ja jetzt Anfang des Jahres, da müsste jetzt dann bald die Steuer für 2023, die Vorabsteuer, irgendwie wahrscheinlich eingezogen, abgebucht werden. Beziehungsweise dann muss man das Geld auf dem Verrechnungskonto dann irgendwie am besten bereitliegen haben. Und da gibt es Rechner online. Am besten mal googeln nach Vorabpauschale, ETF-Rechner oder so, um mal zu gucken, was da einen erwartet, wenn man schon so ein Portfolio hat und sich das jetzt so schnell aufgebaut hat wie beim Joker. Weil, also der hat ja jetzt da innerhalb von dieser kurzen Zeit da irgendwie seine knapp 300k da aufgebaut.
Ja. Ich würde sagen, wir gehen oder springen einfach direkt mal in die Q&A-Runde, oder? Da können gerne die Leute aus der Community anfangen, Fragen zu stellen und mal gucken, was schon drin steht. Also, apropos nochmal Pauschalbesteuerung oder oder die Vorabpauschale, ich würde mir da grundsätzlich keine großen Sorgen machen, weil das ist ja immer prozentual, das heißt, das ist halt klar, vielleicht in absolut ist es, oh krass, das ist viel, aber du hast halt dann auch viel investiert.
Ja,
Also das ist so
genau. Genau, also
Hans wie Heiri.
genau, also klar, also das ist prozentual natürlich nicht so viel, aber je nachdem, an welche Summen du gerade noch so gewöhnt bist und wie schnell du das Portfolio aufgebaut hast, dann kann es natürlich erstmal einen umhauen. Das ist einfach nur das, aber eigentlich sollte sie nicht dramatisch
Ja.
sein, ja.
Was haben wir denn so im Chat aktuell? Einzelaktien sind doch eine gute Auswahl. Nee, die Einzelaktien sind doch eine gute Auswahl mit guter Chance, Markus. Ja, aber die Rendite hat das jetzt bisher nicht gezeigt, die letzten 3 Jahre, für ihn. Und darum ist das halt schon nicht so eine geile Rendite.
Man kann sich ja noch mal dahinter klemmen, ne?
Ja,
Also
ich hab das
der
Zitat,
Joker, und
Digga.
gucken.
Ich hab's.
Ja. Ja,
Boah,
sag.
okay, jetzt sind meine Kopfhörer leer. Geil. Ich höre dich nicht mehr, Johannes.
Oh no. Check,
Hör
check,
dich.
check, check.
Hör
Mike.
dich nicht mehr.
Sind wir raus?
Hallo?
Ich aktualisiere mal hier den Stream.
So, hört ihr mich noch und den lieben
Nee, wir sind noch
Johannes?
live. Wir
Okay,
sind noch
das klappt
live.
alles.
Ja, wir senden noch. Wir
Sehr
senden noch.
schön. Haben wir rüber
Aber
geswitcht
hörst du
und es
mich jetzt auch
klappt.
wieder?
Ja.
Okay, sehr, sehr, sehr,
Also,
sehr.
nochmal, ich habe
Aber dein
das
Chat ist wieder
Zitat,
weg. Was
ja?
ist los, Alter? Ja, sag.
Diversification may preserve wealth, but concentration builds wealth. Also Diversifikation kann Vermögen bewahren, aber Konzentration baut Vermögen auf. Und das siehst du ja sehr oft auch an Unternehmern und praktisch an jedem Mensch, der ab 100 Millionen oder Milliardär geworden ist. Was war ihr größtes Investment? Ihr einzig und allein ihr eigenes Unternehmen, was sie aufgebaut haben. Klar haben sie vielleicht hier und da ein paar Aktien gehabt, aber sie haben halt den Großteil ihres Vermögens in ihrem eigenen Unternehmen drin. Nimm die reichsten Leute. Elon Musk, ja. Jeff Bezos, Bill Gates, wo hatten die am Anfang ihr ganzes Vermögen aufgebaut? Mit Microsoft, mit Tesla und so weiter. Und das ist halt natürlich nicht für jeden so übertragbar, man muss auch viel Zeit investieren, aber es ist so ein kleiner Hinweis, in welche Richtung man sich bewegt, wenn man sehr krass diversifiziert ist, wie mit einem ETF. Dann nimmst du halt einfach den Weg, der super easy ist, weil es
Ja.
ist ja nichts Schwieriges daran, einen Vanguard FTSE All World zu besparen. Und du machst dann halt deine, sagen wir mal, 8 bis 10% pro Jahr im Durchschnitt, voll chillig, voll easy. Aber du wirst halt nicht in einem Jahr einen Sprung machen, wo du dein Vermögen auf einmal verdoppelst, verdreifachst in einem Jahr. Das wird halt nicht passieren.
Ja.
Und das passiert auch nicht jedes Jahr, aber es reicht schon, wenn das vielleicht alle 10, 15 Jahre einmal passiert, dass sich dein Vermögen innerhalb von einem Jahr verdoppelt oder verdreifacht. Das spart dir je nach Rendite zwischen 10 bis 20 Jahren an Investieren. Ja, und das ist halt so ein bisschen das, was ich sehr spannend tatsächlich auch finde. Ja.
Total, klar. Ist auch dann natürlich die Frage, wie man Preserve Wealth und Build Wealth definiert, weil für den einen ist halt 8% im Schnitt halt nicht viel oder kaum was so. Und für den anderen ist das halt auch schon was so. Ich finde, das ist dann auch wieder so eine Perspektivfrage.
Auf
Weil
jeden
ich glaube
Fall.
nicht jeder, also ist meine Meinung, also ich glaube nicht jeder muss Milliardär werden. Kannst auch anders glücklich werden im Leben. Mit Milliarden brauchst du nicht. Du hast dann halt einfach deutlich mehr Möglichkeiten, ne? Du kannst alles mal ausprobieren. So wie der Elon, kannst du daran arbeiten, auf dem Mars zu fliegen, deine eigenen Raketen, du kannst ein Internet, also ein satellitengestütztes
Satelliten-Internet, ja.
Internet aufbauen, du kannst in die Automobilbranche gehen, du kannst halt dies und das und dann, ja, also wenn das Spaß macht, auf dem Level auch und mit der Verantwortung, dann go for it. Ich glaube, es ist auch nicht für jeden. So, von daher, ich bin auch fein gerade mit den 8%, wenn ich mit denen rechne. Aber das muss auch nicht jeder.
Das Problem ist natürlich eben, du hast gut am Anfang erwähnt, das ist halt Definitionssache, so ab wann.
Ja.
Also da gibt es ja verschiedene Levels. So, du kannst ja sagen, okay, vermögend, was bedeutet vermögend? So, ich weiß nicht, schreibt
Ja.
mal gerne in den Chat, Leute, ab wann denkt ihr, seid ihr selber vermögend? Soll jeder reinschreiben, einfach seine Zahl in Euro, Dollar oder Franken, das, was er halt schreibt, es halt hin, damit man es so ein bisschen versteht, falls irgendjemand eine andere komische Währung hätte. Aber vermögend ist ein sehr dehnbarer Begriff. Bin ich in Indien in einem Slum aufgewachsen, ist vielleicht vermögend schon ab 50.000 US-Dollar. Vielleicht bin ich dann dort schon sehr vermögend. Ich glaube, in Deutschland würden sich die wenigstens als sehr vermögend bezeichnen, wenn sie 50.000 Euro haben. Klar, es ist schon mal ein guter Start, aber ich glaube, die wenigsten würden sagen, hey, ich bin richtig vermögend, weil ich 50.000 Euro habe. Es ist viel,
Ja.
aber ich weiß nicht. Darum schreibt gerne mal in den Chat rein, würde mich sehr interessieren, wo da die Grenze ist. Ich denke, das wird sehr unterschiedlich sein.
Ja, und ich glaube, diese Grenze verändert sich auch, wenn wir
Sowieso.
mal ehrlich sind, ne?
Abhängig vom Lebensstil meistens, denke ich persönlich.
Das auch, ja. Weil ich habe jetzt meine 2 Mio, die ich reingeschrieben habe, zum Beispiel daran festgemacht. Also wenn ich daran denke, ich hätte die 2 Millionen in einem Vanguard FTSE All World investiert, kriegt 2% Dividenden, dann könnte ich super davon leben aktuell. So, also wirklich super leben.
Also,
und deswegen so meine Zahl
wir
aktuell.
waren jetzt ja bei vermögend. Jetzt hat Mr. Frankie
Ja.
geschrieben, vermögend oder sehr vermögend ist ein Unterschied. Natürlich ist das ein Unterschied. Wo
Ja.
fängt denn bei dir, Johannes, sehr vermögend an? Und wo bei euch? Schreibt's auch gerne in den Chat. Wo fängt das bei dir an? Wenn 2 Millionen vermögend, sehr geil, Vanguard FTSE All World, papp. Wo ist bei dir sehr vermögend oder so wirklich so, boah, krass.
Also, das kann ich gerade wahrscheinlich gar nicht so eine Zahl, sondern es ist eher so dieses, wenn du mehr hast, also du weißt gar nicht mehr, wohin
Das wäre dann
mit
für
dem
mich schon
Geld.
das letzte Level, also reich
Ja,
sein, also richtig reich
also
sein. Weil
das
reich und
ist für
vermögend
mich,
unterscheide
ach
ich noch so
so,
ein bisschen.
okay. Also vermögend, sehr vermögend und reich.
Ja, das ist so meine
So.
Definition. Aber jeder hat da vielleicht
Aha.
eine andere. Vielleicht ist für jemanden zuerst reich und dann vermögend. Who knows?
Ja, ich glaube halt, das sind auch jetzt, also für uns noch so große Summen, also für mich halt besonders, also im Chat wahrscheinlich auch für viele, so, dass du, das kann man ja gar noch nicht so richtig fassen, so, finde ich. Also, ob ich jetzt 1 Milliarde oder 10 Milliarden sage, das ist
Also
wahrscheinlich
für mich
gar kein
finde ich jetzt
Unterschied
schon,
mehr.
findet reich, also reich bist du so meiner, also bei mir ist vermögend ab 10 Millionen, also Franken, sehr vermögend so ab 25 Millionen und also so richtig reich würde ich jetzt definieren so ab 50 bis 100 Millionen, irgendwas in dem Bereich. Dann bist du halt richtig reich und wenn du jetzt nicht völlig blöde bist, kannst du unendlich viel ausgeben sozusagen für das, was du halt machen willst und für deine Familie, Freunde und es juckt halt nicht mehr und das ist für mich dann schon reich in dem Moment, wo es dich halt gar nicht mehr juckt. Du fliegst Business die ganze Zeit oder First Class, es juckt halt einfach nicht, weil die Dividende das bezahlt, so weißt du? Und das sind halt dann diese 50 bis 100 Mio. Ich finde spannend im Chat, ich weiß nicht, ob du den Chat verfolgt hast, bei vielen ist es mindestens die Million. Sehr oft auch zwei. Und man merkt, Euro ist eher so bei zwei, aber bei Franken bist du dann eher bei fünf. Also ungefähr das Doppelte. Das ist sehr spannend. Also man kann eigentlich die Zahlen aus Deutschland nehmen, verdoppeln und das gilt dann so ein bisschen für die Schweiz gefühlsmäßig, was reich und vermögend bedeutet, weil halt die Lebenskosten ungefähr auch doppelt so hoch sind. Also es ist immer in Relation zum Lebensstil. Das ist ja das, was ich vorhin noch erwähnt hatte. Ja.
Und Cookie Games HD geht auch so ein bisschen in die Richtung hier vermögend, man kann ohne Abschläge davon leben. So. Aber gar nicht so als fixe Zahl definiert, sondern eher so, ja.
Hier auch spannend. Skavele schreibt, vermögend ist für mich immer in Relation zur Bevölkerung. Da müssten es die Top 15 bis 10% gehören. Da sollte man mit um die 5 bis 10 Millionen hinbekommen. Nicht ganz.
Ist auch eine
Nee,
Möglichkeit zu
nee, nee. Nein, nein,
definieren,
nein.
ne?
Die Top 5, also guck mal, wenn du 5 bis 10 Millionen in der Schweiz hast, also bei 5 Millionen bist du in den
Ja,
Top
gut.
1%. Bist du in
Ja,
Top
Deutschland
1%.
ist da wahrscheinlich gemeint.
Nee, nee, er schreibt ja.
Ach
Oder
so.
selbst dann, selbst mit 5 bis 10 Millionen,
Ach
dann
so,
bist du in.
Schweizer Franken
Nee,
tatsächlich, ja.
ja, genau. Und selbst in Deutschland, dann bist du mit 5 Millionen in den Top 0,5% sogar schon. Oder sowas, ja. Also mit 5 Millionen bist du in der Schweiz in den Top 1% schon und bei 10 Millionen würde ich Gift drauf nehmen, du bist dann bei den 0,5%. Die Top 10 bis 15%, um das in der Schweiz zu schaffen, da reicht 1 Million. That's it. Mit einer Million bist du schon in den Top 13% hier in der Schweiz. Ja? Also so wild ist das gar nicht hier in der Schweiz. Darum meine ich ja, du musst schon nochmal nachdoppeln auf die 2, 3 Millionen. Darum schreiben ja dann viele eben diese 3 bis 5 Millionen in der Schweiz und in Deutschland 1 bis 2 Millionen. Und das kommt dann ungefähr hin in der Relation, dann bist du halt in den Top 5, Top 3% vom Land plus minus, irgend sowas in dem Bereich. Ja. Und ja, kann man auch so sehen, definitiv. Also eben, es ist relativ. Das ist nicht fix und da gibt es kein richtig falsch, finde ich persönlich.
Ja, guck hier, Lars schreibt mit 8K im Monat bist du in Deutschland bei den Top 1 Verdienern. Top 1% Verdiener meint er wahrscheinlich, ja. Ja, ist nicht viel in Deutschland.
Ich habe letztens, ich weiß nicht, ob du das auch machst, Johannes, ab und zu oder auch ihr im Chat. Ich mache manchmal so diese Excel-Rechnungen oder ich benutze halt so diese Zinseszinsrechner. Einfach so zum Fun und pack da meine Zahlen rein. So ganz klassisch. Und dann, ich habe mir mal ausgerechnet, okay, ich bin jetzt so noch ich weiß nicht, Millennial Generation, einfach die Generation, die zwischen 20 und 35 ist aktuell. So, das ist so für mich eine größere Generation übergreifend. Die Lebenserwartung für all diese Leute, wenn sie nicht irgendwie krankheitsbedingt oder auch jetzt nicht irgendwie ultra ungesund leben, Lifestyle haben und so weiter, wird ungefähr 100 Jahre alt. Plus minus, teilweise auch älter. Alleine schon wegen der medizinischen Technik und so weiter. Ich meine, Kinder, die heute geboren werden, da rechnet man teilweise schon mit 120 Jahren Lebenserwartung. Alleine wegen den medizinischen Fortschritten, die noch kommen werden und Co. Das heißt, ich habe mir mal ausgerechnet, ich habe noch 38 Jahre, bis ich 65 bin. Das ist das offizielle Renteneintrittsalter Stand jetzt. Wenn ich nichts mehr investieren würde und wir bleiben bei den 8%, dann komme ich auf fast 8 Millionen Franken. Wenn ich mein Depotportfolio einfach laufen lasse, nichts tue, bin ich bei 8 Millionen Franken. Wenn du die Inflation abziehst, also 2% pro Jahr, Das sind dann im Durchschnitt über genau diese 38 Jahre einfach eine Halbierung der Kaufkraft. Also sind 4 Millionen Kaufkraft effektiv übrig bei diesen 8 Millionen Franken. Ich habe mir gesagt, what the hell? Und ich muss keinen Cent mehr reinpacken, sondern nur laufen lassen. Ich könnte alles auf den Kopf hauen, einfach nichts vom Portfolio natürlich, aber alles, was ich verdiene, auf den Kopf hauen und habe beim Renteneintritt 4 Millionen Kaufkraft hier in der Schweiz. Was absolut
Ja.
crazy ist. Ja, also
Ja, total.
macht ihr das so, oder machst du das auch manchmal so, diese Berechnung, einmal um so zu gucken, was passieren würde, wenn die Welt perfekt wäre?
Ich habe die vor einigen Jahren, ich glaube vor, wann war da die Hochphase? 3, 4 Jahre oder so habe ich das regelmäßig gemacht. Also ständig geguckt, ne? Was wäre, wenn? In der Zeit habe ich auch diese ganzen Videos selbst gemacht, so was wäre, wenn, ne? Und dann kriegst du einen Haufen Hate, so, oh, das ist alles schön Rechnerei, das geht gar nicht. Und dann denkst du dir so, ja, hier noch 2% weniger, da noch 5% weniger, da kommt noch eine Krise und da, weißt du, dann kommen sie alle aus ihren Löchern und dann brauchst du am Ende gar nichts mehr rechnen, dann kommen sie mit Minus raus. Nee, aber vor 3, 4 Jahren habe ich das regelmäßig gemacht. Jetzt eigentlich aktuell nicht so sehr. Also ich habe erstmal genug gerechnet.
Echt? Ich finde
Ja,
das
ja.
eigentlich immer ganz geil, weil ich überlege mir halt immer so, ich meine, Charlie Munger ist ja halt mit 99 gestorben vor kurzem. Und ich habe mir also überlegt, okay, er ist 99 gewesen, hat wahrscheinlich bis zu seinem Tod war er heftig investiert. Also sein Anlagezeitraum war im Prinzip ab dem Moment, wo er seine erste Aktie gekauft hat, irgendwie mit 18 oder irgend sowas, sein Anlagezeitraum war 80 Jahre. Okay? Und ich habe dann auch schon mit solchen Zahlen rumgespielt und wenn dein Anlagezeitraum einfach so lange
Ja,
ist,
ne.
also ich habe das mal mit meinen Zahlen durchgespielt, du wirst nicht Kaufkraft bereinigt, aber du wirst Milliardär in Franken. Kaufkraft bereinigt sind es dann halt nur noch 500 Millionen oder irgend sowas. Das halt mit irgendwie 100 Jahren oder mit 99 hast du halt einfach 500 Millionen so. What the fuck? Und ich finde das ultimativ spannend. Weil das siehst du ja auch bei diesen Kurven von Warren Buffett auch, wie so sein Vermögen gestiegen ist. So in seinen alten Jahren, wo er schon lange eigentlich im Rentenalter gewesen ist, ist ja sein Vermögen explodiert über mehrere Milliarden von irgendwie, keine Ahnung, wenigen Milliarden im einstelligen Bereich auf irgendwie gefühlt 100 Milliarden innerhalb kürzester Zeit, weil das halt eben der Zinseszins ist. Und das fand ich schon sehr, 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 sehr beeindruckend und krass. Und wenn wir immer so drüber sprechen, dass so der Anlagezeitraum ja, also sehr oft rechnet man ja bis Renteneintrittsalter, aber die Realität ist doch, wenn du so Warren Buffett dir anschaust oder eben Charlie Munger oder andere wie Ray Dalio und so weiter, da ist ja eigentlich dein Anlagehorizont im Best-Case-Szenario einfach deine Lebenszeit. Also dann, wenn du das
Klar.
Zeitliche segnest am Ende des Tages. Und das finde ich halt
Klar.
schon relativ, also so eindrücklich, darum rechne ich gerne so diese Rechenbeispiele aus, um mir das einfach zu verbildlichen und zu verinnerlichen, um zu verstehen, was eigentlich dieser Zinseszins für eine Macht hat und dass man den auch nicht mehr einholen kann. Und auch wenn du vielleicht irgendwann mal richtig viel durch aktives Einkommen verdienst, du schaffst es irgendwann nicht mehr durch aktives Einkommen mehr Geld in dein, also mit aktivem Einkommen dein Vermögen aufzubauen, sondern nur noch mit eben Anteilen von Aktien von Unternehmen, die halt dann Assets so schaffen. Das finde ich halt relativ krass.
Total. In dem Zusammenhang hier Zinseszins voll auskosten und ich glaube, es ist im Chat gerade auch so ein bisschen hier schon angeklungen. Stammzellenforschung, glaube ich. Genau, ja. Aber ich hab ein interessantes Interview gesehen beim Geldschnurrbart mit dem Milliardär Christian Angermeier, hat der gesprochen. Der Gründer von Atai. Das ist auch so ein Unternehmen, was sich mit Longevity oder wie heißt es, Langlebigkeit auf Englisch, beschäftigt und da Forschung betreibt und Medikamente entwickelt. Und der hat halt auch gemeint, ja, also ein Baby, was heute geboren wird, kann schon wirklich über 100 Jahre gut alt werden. Und wenn man da jetzt anders an die Sache rangeht und sagt, okay, wir suchen jetzt nicht nach dem einen Medikament, was dann zack uns unsterblich macht, sondern man das halt, also das Altern an sich als Krankheit ansieht, die man fixen will, geht man so nacheinander so die ganzen Faktoren durch und entwickelt da entsprechend ja, Medikamente dafür, um da länger zu leben. Und da wird sich wahrscheinlich so ein Rennen entwickeln, hat der vermutet, sodass die Leute dann wirklich noch viel, viel älter werden können als heute, ne? Also im Titel steht jetzt mehrere hundert Jahre alt. Das hat er aber auch gesagt, das wird nicht jetzt sofort in den nächsten 10 Jahren passieren, sondern dann brauchst du halt auch ein bisschen Geduld, ne? Und am besten, man lebt heute schon gesund und kümmert sich darum, eben, ja, sich gesundheitlich nicht so runter zu rocken, und dann wartet man sozusagen, bis dann diese Medikamente dann kommen. Bis man
Oder
dann
man wird
sich
irgendwann
auch
so zum
länger
kompletten
lebt.
Cyborg, weißt du? Dann hast du gar keinen echten Körper mehr.
Auch eine Möglichkeit, auch etwas, was ich zwar ein bisschen scary finde, wenn man dann irgendwie sein Bewusstsein irgendwie hochlädt in die Cloud oder so, und dann lebst du in so einem Tesla-Bot irgendwie weiter, was weiß ich. Das ist, aber das ist, glaube ich, wirklich noch, also weit hin. Also,
Ich muss ganz ehrlich
falls es
sagen,
überhaupt geht.
ich habe mir das mal angeguckt. Ich meine, die letzten 100 Jahre sind wir von Kutschen und Pferden zu Raketen, die auf den Mond geflogen sind und jetzt auch wieder landen können und Internet von überall. Ich habe mir das letztens auch so überlegt. Ich habe jetzt hier kabellose Kopfhörer an. Digga, wäre ich vor 200 Jahren oder irgendwo im Mittelalter gelandet mit meinem Handy. Und ich hätte hier Sound aus diesen Teilen rausgelassen, kabellos. Die Leute hätten mich an einen Pfahl gebunden und verbrannt und mich als Magier
Absolut.
Hexer bezeichnet. Und ich wäre tot
Absolut.
gewesen. Und das Zeug wäre mit
Richtig.
verbrannt worden. Und ich denke mir halt so, die meisten Menschen, mich mit eingeschlossen, wissen nicht mal, wie diese Kopfhörer funktionieren, dass das überhaupt funktioniert. Also, das könntest du nicht reparieren, du hast keinen Plan, es läuft einfach, weil es läuft. Du drückst auf die Software, hey, Bluetooth verbinden, das läuft. Und ich wäre mir da gar nicht so sicher, was in den nächsten 100 Jahren noch so passieren kann. Oder von mir aus auch in den nächsten 80 Jahren, also bis zur nächsten Jahrhundertwende. Weil das halt so, also das ist so unvorstellbar, so crazy, meiner Meinung nach. Ja, also ich finde das sehr, sehr, sehr wild. Und das ist nicht so lange her, weil du kannst dir so die Kurve angucken. Wie lange gibt es die Erde? Wo waren jetzt die Ägypter? Das ist so nur so ein kleiner Fleck, so 100, 150 Jahre. That's it. Ja? Innerhalb so kurzer Zeit. Und wir reden hier von Milliarden von Jahren. Und das finde ich halt schon sehr wild. Also
Das
dieses
stimmt.
auch Exponentielle. Aber ja.
Ja, wir sind in einer extrem spannenden Zeit, und deswegen finde ich diese Entwicklung auch super cool mit dem, ne, dass da dran geforscht wird, dass man noch ein bisschen länger lebt, weil ich würde das auch gerne noch so das ein oder andere miterleben und gucken, wo es mit der Menschheit so
Ich
hingeht.
will GTA 99 noch erleben.
Hier dieses, was ist GTA, diese,
Grand Theft Auto.
ach so, nee, ich war gerade wo ganz anders. Ja, Grand Theft Auto
Nee, aber das
99,
geht
ja,
gar
von
nicht,
mir aus auch
weil
das.
GTA released alle 10 Jahre gefühlt ein Game, wortwörtlich.
GTA.
Ja. Also, wie meinst du?
Nee, hättest du GTA gesagt, wäre ich wahrscheinlich schneller drauf
Ach
gekommen,
so,
aber
ja.
ich habe das nicht, ich
Genau.
habe das nie, nie gespielt.
Was? Das ist
Deswegen.
so geil, um einfach Scheiße
Naja,
zu
nee,
machen.
nee.
Das ist so
Ja,
geil.
das ist klar. Ich hab da mal zugeschaut, eine halbe Stunde, glaube ich, aber mich hat es nicht gecatcht, ne.
Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, es geht fast gar nicht, weil wenn du GTA 99 hast, jetzt kommt ja bald, glaube ich, das 6 raus. Oder das 7. Ich habe es nicht genau im Kopf. Der Trailer ist auf jeden Fall cool gewesen. Aber wenn es alle 10 Jahre kommt und wir noch über 90, also dann müsstest du 900 Jahre alt werden. Also geht das
Ja,
gar nicht.
ich weiß nicht. Für mich wahrscheinlich unwahrscheinlich gerade so.
Wir haben noch, glaube ich, eine gute Frage. Wie ist das eigentlich
Ja, sag.
deutlich mehr, wenn man deutlich mehr als die Einlagensicherung verdient, schichtet man das Geld dann sofort in Anleihen um oder kauft man dann ständig Gold und Autos? Irgendwo muss man damit hin. Also es geht wahrscheinlich um die Sparquote. Also wenn die Sparquote wahrscheinlich jährlich mehr als die 100k sind. Nee, also, oder? Oder vermische ich jetzt da was? Habe ich schon richtig verstanden.
Allgemein, ja, also es geht allgemein darum, wenn du mehr Vermögen als die 100k hast und dann auch
Ja,
noch
aber
mehr als
Cash.
die 100.
Weil die Einlagensicherung ist ja nur für Cash.
Ja, genau. Genau, also du verdienst halt auch jedes Jahr mehr als diese 100k. Also du hast einfach grundsätzlich, wenn du mehr als 100k Cash hast, dieses Problem, was machst du damit? Und das ist definitiv eine wichtige Frage. Anleihen sind eine Möglichkeit, wo man natürlich reingehen kann.
Es gibt ein fast viel einfacheres, einfach mehrere
Geldmarktfonds.
Bankkonten.
Geldmarkt,
Also.
genau, mehrere Bankkonten geht natürlich auch.
Wichtig ist einfach, dass
Geldmarktfonds, wie gesagt.
bei verschiedenen Banken ist. Also zwei Konten bei der
Ja.
gleichen Bank zählt nicht so.
Ja.
Aber generell, wenn man es Cash
Aber was
behalten
sagst
möchte,
du
bei
einem
mehreren Banken.
Milliardär?
Hä?
Was sagst du einem Milliardär? Soll er dann
Ja.
100?
Nee, aber dann splittest du halt,
So.
wenn du ein Milliardär bist, dann splittest du halt 10 Millionen Tranchen. Ah, 10 Millionen.
Ja. Und dann hast
Ja.
du wahrscheinlich auch nicht jetzt so, dann hast du wahrscheinlich eh das meiste deines Vermögens in dem Unternehmen drin, wie
Ja,
wir
oder
ja
in
vorhin besprochen
Assets oder
haben.
in Immobilien. Da hast du halt noch 100 Millionen
Genau.
Cash und die verteilst du dann halt A 10 Millionen auf 10 Banken.
Ja.
Oder noch 10 Millionen auch nochmal Cash oder irgend sowas.
Ja.
Das ist
Ich
eigentlich
glaube,
kein
was auch
Problem.
noch gemacht wird ich sag mal jetzt reichen Leuten, wir haben es ja vorhin versucht zu definieren, aber jetzt, wenn man mehrere 100k einfach zur Verfügung hat, ich weiß, was man damit machen soll, Familien, die dann, so Stiftungen, Familienstiftungen zum Beispiel, habe ich auch irgendwie so am Rande von
Ja,
gehört.
aber die müssen das Geld auch bei der Bank haben. Da ist wieder das gleiche Problem.
Ja, gut, ja, stimmt.
Das ist
Stimmt.
das gleiche
Also
Problem.
da, genau. Also gut, okay, da kenne ich mich einfach dann nicht aus in dieser Gegend. Du würdest einfach sagen, mehrere Bankkonten
Ja,
aktuell.
nee, das Problem, also eine Stiftung ist ja so ähnlich, nicht ein Unternehmen, aber so ähnlich. Und da hast du einfach ein Konto dann bei einer Bank. Du kannst ja bei der Raiffeisen, ZK, irgendwo ist ja egal wo, dann auch mit deiner Stiftung dein Bankkonto haben. Oder? Und da ist wieder das gleiche Problem, dass du halt dann nicht, ja, gedeckt bist. Also das ist, ja, aber ich würde auch generell, wenn du wirklich sehr viel Geld hast, kannst du dir auch überlegen mit Bargeld, über verschiedene Bankschließfächer. Ich gehe schwer davon aus, dass sehr vermögende Menschen das genau auch so machen. Also in Schweizer Bankschließfach, das irgendwie 200 Franken pro Jahr kostet, wenn du Tausender Noten nimmst, passen irgendwie 3, 4 Millionen rein pro Tresorfach. Also das ist günstiger geht's nicht von der Verwahrung her. 200 Franken pro Jahr auf 3, 4 Millionen, das ist praktisch gar nichts. Klar, du hast halt andere Risiken. Aber das ist dann so, das ist dann auf so einem Level, wo du dann halt einfach sagst, hey, du wirst einfach irgendwo überall irgendwie Geld haben und halt einfach die maximale Diversifikation deines Cashes haben, sozusagen.
Ja, exakt. Du kannst ja dann auch über mehrere Länder verteilen. Wenn du dann alle Banken in Deutschland zum Beispiel hast, dann sagst du, ja, mache ich jetzt ein Schweizer Bankkonto, mache ich ein österreichisches Bankkonto, mache ich hier ein Bankkonto da. Keine Ahnung, gibt es sowas wie Versicherungen, aber die sind dann für Geld, was du da drin hast, glaube ich auch irgendwie, aber
Geht
das
auch.
ist eher, ja.
Das ist einfach Bar, also auf Barwerte.
Ja,
Gold
ist dann
gehört
halt die
meistens auch
Frage,
dazu, zum Beispiel.
wie die Versicherung dann noch greift, wenn die Bank halt dann am Arsch ist, eventuell.
Hä, wie meinst du?
Nee, ist jetzt nur
Wenn du es
eine, also
Cash
dass du.
hast, wenn du es Cash in einem Bankschließfach hast, oder wie? Oder was sagst
Nee, nicht in einem Bankschließfach, sondern auf einem Konto und du
du? Ach
versicherst das da
so.
irgendwie da drauf,
Ah,
dachte ich
das
gerade
wüsste ich
irgendwie,
jetzt
vielleicht
gerade
ist das
gar
auch eine
nicht.
Möglichkeit oder so.
Ich denke,
Aber
so
dann
Produkte
wär's,
wird es geben.
ja. Bestimmt gibt es so Produkte, aber da ist dann halt, wie gesagt, die Frage, wie safe ist so eine Versicherung und greift die dann auch, wenn die Bank am Arsch steht. Kenne ich mich nicht mit aus. Aber interessant finde ich trotzdem die Frage, große Konzerne wie VW oder andere, ne, wie machen die das dann? Die haben wahrscheinlich deutlich mehr als 100k auf so einem Konto liegen zur Verfügung, würde ich jetzt mal sagen. Und die gehen dann einfach auch ein gewisses Risiko halt ein, glaube ich. Oder haben die dann auch mehrere Konten? Also.
Die haben zu 1000 Millionen Prozent mehrere Konten. Außer
Ja.
sie sind völlig strohdumm. Und das kann ich mir nicht vorstellen bei solchen großen Unternehmen. Du musst dir mal vorstellen,
Ja, meinst du, die begrenzen auf 100k
nee, 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 nee,
pro
nee,
Konto?
das nicht. Aber wenn du halt, sagen wir mal, du hast 100 Millionen wirklich Cash. Und die hast du Cash und nicht in Anleihen, nicht in whatever, sondern du brauchst die liquide Cash, weil du damit Sachen einkaufst, also du hast damit Dinge, die du bezahlst, ja, Gehälter, also die haben dann ja x Millionen pro Konto. Vielleicht haben sie dann 50 Millionen hier bei dieser Bank und 50 Millionen hier bei der Bank. Alleine schon wegen Zahlungsschwierigkeiten oder whatever. Ich meine, du musst dir mal überlegen, als Silicon Valley Bank in den USA pleite gegangen ist, da gab es so viele Startups, die nur ein Konto gehabt haben, und das sind kleinere Unternehmen auch gewesen, also mit kleineren, die haben dann nicht hunderte von Millionen gehabt, sondern vielleicht nur ein paar Millionen oder so, Cash, die sind teilweise, ja, tot gewesen. Gone. Einfach gone. Vom einen Tag auf den anderen, aber nicht mal selbst verschuldet, ja, sondern weil die Bank, bei der sie das Geld hatten und auch das Geld für Lohnzahlungen und so weiter und Miete und alles dort hatten und die dann pleite gegangen ist. Ja. Und du hast halt auch in den USA, du kriegst von deinen 3 Millionen nicht 3 Millionen zurück, weil die Einlagensicherung, ich weiß nicht genau, wie die dort ist, aber weil ja auch nur ein paar hunderttausend irgendwie oder whatever. Und ja, wenn du halt 3 Millionen dort hattest, dann ja, Pustekuchen. Und du nur ein Konto gehabt hast als dein Geschäftskonto, dann war es das für dich. Game over.
Ja.
Und
ich habe nur ein Geschäftskonto, aber da ist nicht mehr als 100k drauf.
Nee, also so generell, sobald man halt über 100k hat, und zwar deutlich oder vielleicht auch 1 Million oder so, dann macht es halt Sinn, da hast du halt zwei Geschäftskonten bei zwei völlig verschiedenen Banken, 500k oder whatever, also das ist normal.
Ja. Und mit den anderen 100k, die du da drüber bist, gehst du dann halt ein kleines Risiko ein, ne?
Hier, Lars ST schreibt, VW hat je Marke eine eigene Bank. Siehst du?
Ja, stimmt. Aber das ist eine Besonderheit in der Automobilbranche. Es hat ja nicht jeder Großkonzern seine eigene Bank.
Hä, was?
So.
Die haben wirklich eine eigene Bank?
Ja. Es gibt die, also das ist bei Autokonzernen, ist total richtig. Also es gibt die BMW, es gibt die VW-Bank, es gibt, es gibt so viele von Banken von den Automobilbranchen, weil die brauchen, also das ist eine Möglichkeit für die, Geld zu akquirieren, womit sie dann arbeiten können. Deswegen gibt es da meistens auch relativ gute Verzinsung.
Okay, krass.
Bei dieser Art von Bank. Wenn du jetzt nach einem guten Tagesgeldzins zum Beispiel suchst.
Okay, krass, das wusste ich gar nicht.
Ja, doch. Crazy. Die haben also wirklich viele von den Autos, Automobil.
Next Level. Eigene Bank aufmachen.
Ja. Ich habe mir auch so gedacht, ja, eigentlich, was ist dann mit Apple so, weißt du? Weil die könnten ja wahrscheinlich auch eine eigene Bank aufmachen, theoretisch. Oder Microsoft. Siehst du, Mercedes hat auch eine. Schreibt hier Christoph.
Aber die meisten Unternehmen haben definitiv nicht eine eigene Bank.
Nee, eben. Das ist wirklich eine Besonderheit in dieser Branche. Aber dann ist natürlich wieder was anderes.
Aber generell, jetzt mal völlig unabhängig von der Einlagensicherung, so zum Schlusswort, was man definitiv mitnehmen kann, auch als Privatperson oder auch eben geschäftlich. Ich würde generell nie alle Karten auf eine Bank setzen. Egal wie viel Geld ich habe, wenn ich 30.000, es geht nur schon darum, vielleicht fällt mal das E-Banking, die App aus und ich möchte bezahlen und da die Karte geht oder die Karte geht gerade nicht, dafür habe ich noch die andere Karte und so weiter.
Ja.
Also unabhängig jetzt von den 100k macht es immer Sinn, mehrere Bankkonten bei wirklich diversen verschiedenen Banken zu haben. Ich gehe sogar so weit, es macht auch gut Sinn, verschiedene Kreditkarten zu haben, vor allem wenn man auch im Ausland ist, falls mal eine nicht geht, gesperrt ist, dass die anderen gehen und so weiter. Also spricht nichts dagegen, schon vorher nach ein paar anderen Banken zu gucken, nebst der Hausbank, und dann nach und nach dann die Bankbeziehung halt parallel auszubauen, bis man dann vielleicht wirklich pro Bankkonto 100k halt hat, zum Beispiel Cash, weil man halt zu viel Vermögen aufgebaut hat.
Ja. Ja, hier fragt noch, gilt die Einlagensicherung überhaupt für Geschäftskonten? Ich glaube ja. Also meines Wissens nach gilt das pro Kunde, pro Bank. So, und du kannst ja auch als juristische Person, ist ja auch ein Kunde.
Wüsste ich jetzt nicht, ob das auf Privatpersonen oder auch auf juristische Personen, also könnte ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber generell würde
aber ich... Aber am besten nochmal informieren, ist eine interessante Frage, genau. aber ich glaube jetzt einfach mal schon blauäugig.
Aber generell würde ich sagen, wenn du nur eine Bank hast und da dein gesamtes Cash und deine Reserven hast, um deine Gehälter zu bezahlen und deine Mitarbeiter zu bezahlen und Miete zu bezahlen, und du hast nur Geld dort, also nur Liquidität dort drauf, bei der Bank, dann kann das Worst-Case-Szenario dann auch mal ins Auge gehen. Und es ist ja meistens so, man denkt, hey, mich erwischt's nicht. Das haben die sich auch gedacht, die Startups und all die Unternehmen bei der Silicon Valley Bank. So, ja, mich erwischt's eh nicht. Und bumm, zack, ist man out of the game. Ja. Und das ist halt so ein Punkt, dem kann man vorbeugen. Und es kostet nicht mal viel. Sehr oft sind ja für Privatpersonen die meisten Konten mittlerweile ja auch kostenlos sehr oft. Also sehe ich jetzt weniger ein Problem. Darum lieber eine Bankbeziehung mehr
Ja.
als eine zu wenig.
Welch ein schönes Fazit für
Ja,
diese
ja.
Folge, Thomas. Das war wirklich so, okay, that's it.
Ende gut, alles gut.
Alles gut.
Und
Einfach
es wird nur alles
mehrere
gut,
Bankbeziehungen.
wenn
Ja.
mehrere Daumen nach oben jetzt noch nachfolgen, ja?
Ich denke auch, ja, stimmt.
Und wenn
Stimmt.
ihr euer Portfolio sehen wollt, schickt das gerne an info@sparkyoto.ch mit eurer PDF-Datei mit der Vorstellung und eurer Portfolio-Performance XML-Datei einfach an info@sparkyoto.ch. Dann kommt das demnächst beim Dividenden-Donnerstag. Und dann hoffe ich, ihr seid alle gut gerutscht. Ihr hattet richtig Bock heute. Nächste Woche gibt es wieder ein Portfolio und an dieser Stelle sind wir raus. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch. Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram @sparkoyote. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!